Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018, darf mich mit ganz vielen spannenden Menschen über deren Arbeit unterhalten, vor allen Dingen auch deren positiven Begriff von Arbeit und auch über Experimente. Denn es geht ja schon auch darum, dass wir die Arbeitswelt nicht nur beobachten, sondern auch gestalten. Und als Vater von 3 Kindern ist mir das ganz wichtig, dass wir die Arbeitswelt eben auch menschenfreundlicher gestalten. Und jemand, der sich darum auch kümmert, ist mein heutiger Gast Heiko Kolz. Episode 152 mittlerweile. Mit Heiko bin ich schon seit einer ganzen Weile im Kontakt. Er folgt dem Podcast auch und wir kamen so ins Gespräch. Und ich habe euch ja im letzten Jahr schon gesagt, dass ich in diesem Jahr schon auch in verschiedene Branchen und Bereiche reinschauen möchte, um auch zu zeigen, New Work ist nicht nur etwas für die Wissensarbeit. Und der Heiko hat eine interessante Geschichte. Er kommt aus dem Handwerk und ja, hat verschiedene Stationen schon gehabt, vorher auch noch bei der Bundeswehr, war auch noch mal im Ausland mit der Bundeswehr, hat einen Einsatz gehabt, hat dann im Handwerk gearbeitet und berichtet auch, wie neue Arbeit im Handwerk heute funktionieren kann, auch mit Ansätzen wie der 4-Tage-Woche, die mehr Flexibilität auch reinbringt. Und dann hat er aber irgendwann sich auch weiterentwickelt und ist zum Wirtschaftsberater geworden und ist heute Geschäftsführer vom Ansgar Campus. Das ist also ein ganz interessantes Ökosystem aus KünstlerInnen, DesignerInnen und vielen anderen Kreativen und Menschen, die sich für Nachhaltigkeit und Inklusion engagieren. Das ist also nicht nur Coworking, sondern ein Stück weit auch Co-Living in einer ja, stadtähnlichen Organisation, wo also alle zusammenkommen, nebeneinander arbeiten, aber auch miteinander arbeiten. Also ein ganz tolles Projekt, von dem er berichtet, wie das funktioniert. Ich wollte natürlich auch wissen, ob es zu Reibung kommt, gerade wenn so unterschiedliche ja, Menschen auch miteinander arbeiten. Und er zeigt eigentlich, wie gut das funktionieren kann. Er macht auch für das ganze Thema Coworking sehr, sehr viel, plant da auch gerade eine Tour durch Deutschland, aber dazu vielleicht später mehr im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit Heiko und wir hören uns am Ende dann nochmal wieder. Und damit moin moin, schöne Grüße aus Rostock. Willkommen zurück zum New Work Chat. Ich freue mich, dass Heiko heute da ist. Schöne Grüße.
Ja, moin. Schön, dass ich endlich da sein darf.
Mit Anlauf, aber dafür haben wir dann heute auch doppelt Power vielleicht, Heiko.
Ja, mal schauen. Diesmal sitze ich zwar nicht mehr auf Madeira, aber ich habe ein besseres Mikro dabei.
Aber schlechtere Aussichten als letztes Mal. Da hast du das Wasser vor der Tür fast gehabt, oder?
Das ist wohl richtig. Da konnte ich direkt aufs Meer gucken. Aber da hat es ja mit dem Ton nicht so hingehauen.
Ja, da hast du quasi mal eine Auszeit genommen. Hast du da eigentlich auch gearbeitet? Du warst ja eine ganze Weile dort, ne?
Wer meinen letzten Blogartikel gelesen hat, um auf das Thema gerade nochmal zurückzukommen, der hieß ja 20 Jahre lang keinen Urlaub gemacht. Und ich glaube, wenn du dann nach 20 Jahren das erste Mal da wieder in den Urlaub fährst und dann gar nicht arbeitest, ich war ja mit meiner Freundin, die mich quasi aus dem Arbeitsalltag mal rausgerissen hat, dann auf Madeira. Aber wenn ich da gar nicht gearbeitet hätte, ich glaube, dann wäre ich einfach umgefallen. Also von daher, die Antwort lautet ja, ich habe auch zwischendurch arbeiten dürfen.
Ja, bist du ein Workaholic?
Oh ja.
Das ist ein schönes 90er-Jahre-Wort aus der alten Arbeitswelt.
Ja, ich glaube, jeder, der mich kennt, das kann ich leider nicht abstreiten. Also ich glaube durch und durch, aber genau, es hat auch mit den Projekten zu tun. Man hat sich lange eingeredet. Es gibt ja auch viel Energie, aber man kann es halt auch übertreiben. Und das habe ich, glaube ich, jetzt in letzter Zeit gemacht. Aber so langsam ist dann Licht aufgegangen und so kommt so ein bisschen Balance wieder rein.
Ist ja gar nicht mehr so cool und angesagt, ein Workaholic zu sein, ne? Es wird viel über 4-Tage-Woche diskutiert, über weniger arbeiten. Kannst du überhaupt wenig arbeiten? Könntest du 4 Tage nur arbeiten?
Auf gar keinen Fall. Also ich habe ja mit Martin, Martin Gäth, der hat ja das Buch gerade rausgebracht, 4-Tage-Woche, mit dem habe ich darüber lange diskutiert. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht mein Ziel. So, es geht darum, gesund zu arbeiten und du sagst schon, Workaholic ist so ein Begriff. Ich habe schon immer gerne Sachen gemacht, die eben nicht so on vogue waren oder die man vorgeschrieben bekommen hat. Ich glaube, dafür bin ich auch so ein bisschen bekannt. Ich habe es nicht so gut mit Regeln und mit Vorschriften. Und das war ja auch so der erste Hauptgrund, warum ich irgendwann Chef sein wollte, damit ich halt keinen Chef mehr vor mir habe, der mich irgendwie vollquatschen kann. Und auch so, wie dann jetzt immer alle sagen, nicht Workaholic und nicht zu viel Stress und so. Ich teste das dann halt trotzdem immer noch mal gerne aus. Aber wobei ich da trotzdem sagen muss, mein Weg ist nicht der richtige. Aber oft bin ich der Meinung, auch der andere Extremweg ist nicht so der richtige, sondern es liegt halt so an der Mischung. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, 4-Tage-Woche wäre für mich nichts, sondern halt am Tag oder so in der Woche einfach im Alltag zu gucken, wo passt es am besten rein. Wenn mir nach Arbeit ist, möchte ich arbeiten. Wenn mir nach Freizeit ist, möchte ich Freizeit haben. Also mehr diese Freiheit, das selber entscheiden zu können, aber halt auch wieder ein bisschen herauszukommen, wirklich von morgens irgendwie 6 bis abends um 8 oder 9 zu arbeiten. Das erfüllt einen dann auf Dauer auch nicht so richtig.
Ja, da sind wir schon mittendrin. Mit dir kann man über viele Themen sprechen. Wir wollen natürlich auch über New Work heute sprechen und über das, was du da auch in diesem Kontext auf die Beine stellst. Du bist auch umtriebig viel unterwegs. Wir wollen aber auch, das hatte ich mir ja auch vorgenommen, in andere Branchen gucken, andere Arten zu arbeiten. Es geht heute auch ein bisschen ums Handwerk. Also auch das, nicht nur die Wissensarbeit, über die auf LinkedIn ja so viel geschrieben wird, sondern auch nochmal zu schauen, wie sieht es eigentlich in anderen Bereichen aus? Was kannst du da auch vielleicht erzählen? Kann man da auch überhaupt mit neuer Arbeit irgendwie weiterkommen? Und wenn ja, wie? Und wir wollen dich natürlich auch kennenlernen. Und auch du darfst meiner 9-jährigen Tochter Mathilda natürlich am Anfang erstmal erklären, was du eigentlich so machst.
Ich habe es befürchtet. Ich habe extra noch mal einen Podcast reingehört, um so zu gucken, was auf mich zukommt. Also ich glaube, am einfachsten kann man das erklären, dass ich halt Communities aufbaue, also Gemeinschaften von Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen, Generationen und denen einen Raum gebe, ob virtuell oder in der Realität mit den Kreativzentren, die ich aufbaue und leite, damit dort die Menschen zusammenarbeiten können und verschiedene Fähigkeiten wieder erlernen können, die meiner Meinung nach für New Work wichtig sind, unabhängig von welcher Branche sie kommen.
Und mit welchen 5 Hashtags würdest du dich beschreiben? Das ist ja immer so die zweite Frage, ob das jetzt mit Arbeit zu tun hat oder nicht, kannst du beantworten, wie du möchtest.
Genau, das wäre dann an erster Stelle, glaube ich, Cowork-Experte. Dann mit dem Hashtag Cowork-Talk bei mir auf dem YouTube-Kanal, den ich ja gerne mache. Dann aber auch vielleicht ein kleiner Finanz- und Excel-Junkie. Das wäre auch noch ein Hashtag. Dann wäre es jetzt aber auch zukünftig der Hashtag Reisen, der mit auf die Uhr kommen soll. Und neben Workaholic dann vielleicht noch ein kleiner Visionär.
Na, da bin ich mal gespannt. Das kannst du nachher gerne mal erklären. Kannst du uns mal einen kurzen Background geben? Wo bist du so aufgewachsen? Was war so die Vorstellung von Arbeit, als du ein heranwachsender, junger Bengel warst? Wie sah das aus?
Ja, Vorstellung von Arbeit. Ich glaube, das beschreibt auch das, was ich gerade am Machen bin. So, ich teste halt einfach oder versuche herauszufinden, was ist denn überhaupt die Vorstellung von mir, von Arbeit? Ne? In Kombination eben mit dieser Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen, arbeiten? Das mache ich schon quasi mein ganzes Leben, zu gucken, was möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten, wie kann das mit Leben zusammenpassen? Und so bin ich auch in Trier, da bin ich aufgewachsen, irgendwie darauf gekommen, dass ich so in der Schulzeit und wie gesagt eben mit dem Thema, mit den ganzen Regeln und so immer echt Probleme hatte und nie immer so irgendwie in ein Bild irgendwo reingepasst habe. Also ich habe sehr früh angefangen zu arbeiten, bei uns bei Edeka ganz klassisch Getränke einsortiert, Zeitung ausgetragen und immer gedacht so, Mensch, aber das kann doch nicht sein, dass man das jetzt irgendwie bis zu seinem Lebensende macht. Hatte dann irgendwann den Zettel von der Musterung im Briefkasten, hab gedacht, cool, kann ich mal hier raus, kann ich mal was anderes austesten. Bin dann nach Celle gekommen als Panzerfahrer tatsächlich, war dann 2 Jahre bei der Bundeswehr mit einem Kosovo-Einsatz.
Wir können aber mal ganz kurz über die Musterung sprechen. Das ist ja auch schon so ein ein Thema, was schon so lange zurückliegt, mit dem vielleicht die Jüngeren auch gar nicht mehr so viel anfangen können. Ich kann mich auch noch genau erinnern, als ich eine Einladung bekam zur Musterung. Und es gab sehr viele Mythen, die sich darum rankten, bis hin zu, die ziehen dich aus und nehmen dich da auseinander.
Ganz so schlimm war es nicht. Aber
zum Glück war es nicht so schlimm, aber es war schon ein Tag, von dem man nicht so ganz genau wusste, was denn da so alles abgeht, oder?
Nee, genau, das war auch genau so, wie man, also nicht alles, was man gehört hat, aber schon erstmal skurril in dieses riesige Gelände reinzugehen, in diese komischen Backsteingebäude, dann diese ganzen uniformierten Menschen, also es war schon eine ganz andere Welt. Und so selber, als man dann noch 17, 18 war, ne, man war natürlich der Größte, man musste sich an keine Regeln halten und das hat da sehr schnell aufgehört. Man wusste genau, wo sein Platz ist und wer das Sagen da hatte.
Wolltest du gleich zum Bund gehen von vornherein?
Ich wollte tatsächlich sofort hingehen. Also es gab aber zwei Punkte. Erstmal, weil mein Opa halt eben auch Soldat war damals. Mein Dad war eine Zeit lang Soldat und ich habe das immer so ein bisschen in dem jugendlichen Leichtsinn so ein bisschen mitbekommen. Da kann man was für sein Vaterland tun. Man kann so ein bisschen die helfen, die Welt zu verbessern. Das war so, und aus den Filmen, was man so kannte, ne, echt so dieser jugendliche Leichtsinn, mit dem man da rangegangen ist. Und auf der anderen Seite war es tatsächlich so, dass es für mich so ein bisschen das Ticket raus aus Rheinland-Pfalz war. Ich hatte da gemerkt, so einfach, ich hatte mich da ein bisschen festgefahren, bin so ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen und einige, die gesagt hatten, wenn du hier nicht bald wegkommst, dann kann das böse enden. Und
Knast oder Armee.
Knast oder Armee, genau. Ganz so schlimm würde ich es nicht betiteln, aber vielleicht ist auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Und von der, aus den beiden Gründen war für mich klar, super, kein Zivildienst, weil das wäre dann irgendwie auch in irgendeinem Verein in der Nähe gewesen. Ich wollte wirklich einfach nur weg. Mhm. Und von daher war auch sehr unüblich, also ich wurde auch schon begrüßt, na, Verweigerung oder was hast du dir ausgedacht, damit du hier nicht hin musst? Und dann habe ich gesagt, ey, Leute, ich habe richtig Bock, schick mich so weit weg, wie es geht. Und so kam ich dann auf Zelle und wurde dann da ausgebildet als Einsatzsoldat.
Und bist dann tatsächlich nach Kosovo auch geschickt worden?
Genau, wir wurden wirklich ausgebildet als Einsatzbataillon, waren dann in ein halbes Jahr im Kosovo, hätte danach auch nach Afghanistan gemusst und genau, haben da eine ganze Menge an Ausbildung mitbekommen, damit wir da dann unsere Arbeit machen konnten.
Hattest du an irgendeiner Stelle mal Angst oder war das immer so, wir sind hier safe, wir sind die Guten, wir rocken das hier irgendwie?
Es war so ein bisschen geteilt, glaube. Man hat sich halt teilweise schon gefühlt wie in so einem schlechten Film. Also ne, man läuft da mit Waffe rum und fährt halt so riesigen Autos und macht Patrouillen und Kontrollen. Und es war irgendwie schon sehr skurril. Man wurde aber natürlich so ausgebildet vom Selbstbewusstsein her und von vielleicht der geistigen Widerstandsfähigkeit, dass man jetzt da nicht jeden Tag mit Angst rumgelaufen ist. Also ich würde schon sagen, ich bin immer mit einem unguten Gefühl rumgelaufen. Mhm. Aber irgendwie auch durch den Zusammenhalt in der Truppe und durch die Ausbildung hatte man schon das Gefühl, ach, das schaffen wir schon irgendwie. Mhm. Und klar, in schlechten Momenten hat man trotzdem mal im Bett gelegen und geheult und dachte man, scheiße, was macht man hier eigentlich so? Scheiß aufs Vaterland, ich will nach Hause. Also die Momente waren natürlich auch
da. Gab es da auch Todesfälle bei euch? Oder war das alles ruhig in der Zeit?
Nee, bis auf interne Sachen tatsächlich nicht. Also wir hatten dann jemanden dabei, der hat sich selber erschossen, aber auch aus privaten Gründen dann zu Hause und sowas. Und was man sonst so im Kosovo mitbekommen hat, es gab mal einen Anschlag in Prizren in der Stadt selber, wo ein Unmigsoldat dann ein Auto eines Unmigsoldaten, wo er relativ nah dran war, noch in die Luft gesprengt wurde. Aber ansonsten bin ich da wirklich echt verschont geblieben. Also man darf sich das jetzt auch nicht wie so einen Kriegseinsatz vorstellen. Mhm. Wie gesagt, schon wie so ein bisschen merkwürdigen Film, aber es hat sich auch alles so im Rahmen gehalten. Also man hat so seine zwei, drei kleine Macken mit nach Hause mitgenommen. Zum Beispiel, wenn man dann irgendwie nachts wach wird und man hat gar kein Gewehr mehr in der Hand oder große Menschenmassen sind auch heute noch nicht so unbedingt mein Lieblingsaufenthaltsort, aber
ja, ich habe ja damals Zivildienst gemacht. Also für mich kam das eigentlich nie in Frage, zur Bundeswehr zu gehen. Und ich gehörte dann ja auch zu den letzten Jahren, in denen das gemacht wurde. Also ich war 98, 99 habe ich meinen Zivildienst gemacht. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her.
Ja, schon ein bisschen her, ja, genau. Für mich war es wirklich das Beste, was mir hätte passieren können. Also man kann genau von der Bundeswehr halten, was man möchte. Ich bin da auch natürlich mittlerweile mit einem ganz anderen Hintergrund. Ich würde auch nie wieder dahin gehen. Jetzt in der heutigen Lage, aber damals also wirklich der Jugend so völlig außer Rand und Band, sage ich mal. Und da wirklich mal ein paar Regeln mitbekommen. Ein bisschen halt auch einfach mal die Klappe halten, sich unterordnen, Aufgaben erledigen, Zusammenhalt in der Truppe, Disziplin, ne, auch Führungskompetenzen. Also unglaublich viel da gelernt, was ich heute, wo ich heute mega von profitiere für den Aufbau von den Kreativzentren, von den Unternehmen, die ich betreibe. Also von daher super dankbar, aber halt genauso dankbar, dass ich da nicht wieder hin muss.
Mhm. Ja, und wie ging es dann weiter für dich, als du dann wieder in Deutschland warst?
Genau, das war dann, ich war ja auch schon einmal verheiratet und habe eine Tochter. Und zu der Zeit war das dann die Entscheidung halt eben 12-Jahres-Vertrag und dann Afghanistan und dann geht das alles so weiter. Da war dann so schnell die Entscheidung, das tut so ein Familienleben irgendwie nicht so richtig gut. Mhm. Und wie gesagt, da kam dann schon so ein bisschen die Frage, wie will ich denn überhaupt arbeiten? Was will ich denn überhaupt machen? Was erfüllt mich denn so? Und das Einzige, was ich bis dahin wusste, war, dass ich draußen arbeiten wollte. Also noch nicht so sehr konkret. Und im Familienkreis war dann ein Dachdecker. Ja, super, kann ich draußen arbeiten. Bin dann da hingegangen, habe meine Ausbildung da gemacht, habe dann da auch noch eine Zeit lang gearbeitet. Bin dann so ins Dachdeckerhandwerk gekommen. Aber da auch wieder schnell gemerkt, oh Mann, muss man da viel arbeiten? Kriegt man da wenig Geld? Also das bis 67, Leute, da muss irgendwie noch was anderes gehen. Genau, da habe ich nochmal mein Abi nachgemacht. Wollte eigentlich nur Bauingenieurwesen studieren, um mehr Geld zu verdienen. Und habe dann aber damals, das war in Hannover, als ich da mein Abi nachgemacht habe, quasi mit den Schülern und Schülerinnen das erste Mal geco-worked. Also es waren noch nicht mehrere Generationen, aber es waren schon mal mehrere Fachrichtungen, mit denen man das diskutiert hat. Und da habe ich gemerkt, dass es halt unglaublich tolle Gespräche waren, wenn man sich Probleme angeschaut hat, wie viele Lösungsansätze da kamen. Und da wollte ich halt immer mehr über Gesellschaft, Wirtschaft irgendwie wissen und hatte mich dann doch für ein VWL-Studium entschieden und gegen ein Bauingenieurwesen-Studium.
Ich habe jetzt am Dienstag oder am Montag war das, eine Talkshow geschaut und da ging es eben auch um neue Arbeitsmodelle und da war dann eine Handwerkermeisterin, eine Chefin, die sagte, sie hätte ganz erfolgreich die 4-Tage-Woche eingeführt, also ein neues Zeitmodell, das sehr gut ankommen würde bei den Leuten, die da sind und auch ganz, ganz viele Bewerbungen nach sich gezogen hätte. Und jetzt wird natürlich, das hatte ich am Anfang ja schon gesagt, bei New Work viel das Klischee bemüht, ja, die Latte Macchiato trinkenden Berlin-Mitte Hipster, ja, aber ich glaube ja eigentlich, dass das in allen Branchen, dass es da neue Möglichkeiten gibt, anders zu arbeiten und deswegen wäre mal meine Frage an dich, siehst du auch im Bereich Handwerk da schon Entwicklung möglicherweise?
Ja, unbedingt. Wie gesagt, habe ich ja eingangs schon gesagt, da habe ich ja mit Martin viel drüber gesprochen, über sein neues Buch. Ich glaube, 151 Interviews hat er geführt mit Betrieben im Dachraum, ja, darunter auch viele Handwerksbetriebe. Auch ganz spannend, wir machen am 19.04. zu seinem Buch eine Lesung auf dem Anscher Campus, wo auch Betriebe eingeladen sind. Ich glaube,
Martin geht, ne? Genau. Kannst du noch mal kurz einen Satz zu sagen? Ich glaube, das haben wir im Vorgespräch angesprochen, ne?
Ah, okay. Genau, Martin Gaeth hat gerade ein Buch rausgebracht, die 4-Tage-Woche, das erste deutschsprachige Buch zu diesem Thema. Und am 19.04. kommt er auf den Anscher-Campus, wo wir eine kleine Lesung dazu halten. Und da sind halt, wie gesagt, diese ganzen Beispiele drinne. Und da sieht man auch halt super schön, wie die Entwicklung da gerade ist. Und ich telefoniere da auch viel mit solchen Firmen. Und da geht es halt, wie gesagt, nicht darum, jetzt irgendwie jeder kann arbeiten, wo er will, sondern die Keypoints so ein bisschen zu gucken, im Coworking rauszunehmen, also flexibles Arbeiten, was bedeutet eigentlich heute Marketing, was bedeutet einfach mal andere Ansätze, diese Fähigkeiten, die ich eben meinte, die man an Kreativzentren lernen kann, so Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Kreativität, Flexibilität, Empathie oder das Agieren unter Unsicherheit, das ist für mich New Work, einfach anders auf die Arbeit drauf zu gucken, sich auf seine Kompetenzen zu verlassen und somit seine Arbeit zu machen, was man selber nicht kann, im Netzwerk nach Lösungen zu suchen. So, das würde ich vielleicht mal in einem oder zwei Sätzen zusammenfassen, was für mich New Work ist. Das hat eben jetzt in erster Linie nichts damit zu tun, okay, ich habe meinen Laptop und kann arbeiten, wo ich will und in einem Café. Das ist auch New Work, das gehört da alles dazu, aber das ist halt ein Baustein oder der Anfang von einer Entwicklung, die gerade passiert. Und für mich jetzt selber als Handwerker und halt eben auch als Gründer oder Geschäftsführer von Kreativzentren, mir geht es nicht darum, dass wir da einen Coworking-Space haben, wo die Leute dann remote arbeiten können, sondern ich will da halt einfach wieder Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen, Generationen zusammenbringen, mal wieder über den Tellerrand zu gucken und diese Leute miteinander zusammenzusetzen, um zu gucken, was da passiert. Und da sind dann halt eine Steinmetzin und eine IT-Firma, ein Maler, aber da gibt's auch eine Autowerkstatt, da gibt's ein Atelierhaus, wo Kunstausstellungen stattfinden. Und durch diese Kombination dieser verschiedenen Fachbereiche, da entsteht halt eben neue Gedanken, neue Ideen und vor allen Dingen so ein bisschen dieses Austesten, wie sieht denn unsere Arbeitswelt überhaupt oder in 5 oder 10 Jahren aus? Das wissen wir ja noch gar nicht. Ne? Dadurch, dass wir halt eher so Befehlsempfänger sind durch die Industrialisierung. Jetzt braucht es aber halt Menschen, die selber ins Denken kommen und ausprobieren, ne? und eigenverantwortlich handeln. Ne? Und aber in der Schule lernt man das nicht und wir brauchen Orte, wo man sich das eben ansehen kann, erleben kann, um dann halt experimentierfreudig zu sein, um dann neue Sachen entstehen zu lassen.
Ja, da sind wir ja schon mittendrin im Thema Kreativzentrum, auch Coworking. Wann hast denn du das erste Mal von dem ganzen Coworking-Thema mitbekommen?
Ich glaube, das war auch schon tatsächlich jetzt so 2012, 2013, als ich noch studiert habe. Wie gesagt, ich habe halt immer sehr viele Jobs ausprobiert, um rauszufinden, was ich alles nicht machen möchte, um dann hoffentlich rauszufinden, was ich machen möchte. Und da habe ich dann bei UVDU gearbeitet. Das ist so in Kiel an der Uni ein Projekt, was sich für Social Entrepreneurship einsetzt. Ich habe aber auch am Zentrum für Entrepreneurship gearbeitet. Da bin ich sogar das erste Mal in Kontakt gekommen mit einem Kreativzentrum, mit der alten MU. Und da waren halt auch immer Leute, die mit ihrem Laptop irgendwo gearbeitet haben. Und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, das heißt eigentlich Coworking. Und so bin ich so ein bisschen in diese Szene reingerutscht und genau, habe mich dann halt eben als erstmal Wirtschaftsberater selbstständig gemacht, wobei ich mich ja eigentlich heute immer noch so nenne als Wirtschaftsberater, weil ich ja immer gerne neue und alte Sachen so miteinander verbinde und mich freue, wenn die Leute mich immer ein bisschen komisch angucken, was du alles machst, du bist Wirtschaftsberater, wie passt das denn zusammen? So, und genau, gibt's aber noch eine Geschichte dahinter. Und genau, hatte dann aber die erste Firma, die ich dann quasi beraten habe, die habe ich gleich mit einem Kumpel gekauft und wir konnten dann mit der Sägemacherei.
Du bist ja einer. Also ich würde Ihnen raten, verkaufen Sie die Bude. Ich würde sie sonst gleich nehmen.
Ja, es war echt irgendwie ein ganz lustiger Zufall. In den Gesprächen ist dann rausgekommen, dass er dann eigentlich auch irgendwie lieber wieder angestellt sein wollte und ja, ich wollte dann doch irgendwie lieber dann halt auch mal so eine Firma austesten. Das hat irgendwie ganz gut gepasst. Und das war halt eine Sägemacherei. Sonnensäge für Außenbereiche wurden da produziert. Und der dann die Sonnensägemasten und so montiert hat, mit dem habe ich die Firma dann übernommen. Und wir konnten auf den Hof seiner Eltern. Die hatten da einen alten Heuboden, ein großes Gebäude, wo vorher dann so ein Veranstaltungsraum für Hochzeiten, Feuerwehrfeste war und sowas. Und hatten auf einmal 220 Quadratmeter Experimentierraum. Auf der einen Seite haben wir den Handwerksbetrieb reingemacht und auf der anderen Seite war dann halt eben Platz für Weiteres. Und da habe ich mich an die Zeit in der Uni erinnert. Ach, guck mal, hier vielleicht irgendwie Plätze für Computerarbeit anbieten. Aber dann ist da halt auch eine Änderungsschneiderei mit reingekommen. Dann war da ein Gewässerbiologe auf einmal drin. Ein Kumpel von mir, der hat seine Professur für Physik da geschrieben. Dann mittlerweile sitzt da jemand, der verkauft Roboterarmprothesen. Also da denkt man sich dann auch so, in Felde bei Kiel, irgendwo mitten auf dem platten Land. Also erstmal, wie kommen diese Leute dahin? Das war schon immer eine Mega-Story. Und wenn du da halt dann morgen sitzt beim Frühstück und diese Gespräche beobachtest oder dazu hörst, also das kannst du halt nicht erfinden so, ne? Und da habe ich gewusst, so das ist genau, wo ich hin will. Und ich will noch mehr solche Orte haben, noch mehr Menschen die Möglichkeit geben, dorthin kommen zu können, um sich dann eben auch mit dieser Frage zu beschäftigen, wie wollen wir in Zukunft leben, lernen und arbeiten.
Die haben hier bei uns, habe ich gerade kennengelernt, ein junges Gründerteam in Vorpommern bei Greifswald-Stralsund hinten auf dem Land, haben die auch einen Ort geschaffen, an dem Ältere, glaube ich, überwiegend Ältere, sich begegnen können und zusammen arbeiten können, so Gartenarbeit. Ich glaube, Bio24 heißt das Ganze. Und die haben dann am Ende da auch so eine Art Gaststätte, Kneipe, Sportgeschichten. Und dann ist das alles so angewachsen, hatten sie erzählt. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Und genau sowas fehlt ja, glaube ich, wirklich an vielen Stellen. Also die einzigen Orte, wo man sich sonst begegnen würde, wäre so die Innenstadt oder so eine Mall, so ein Shopping Center, das aber natürlich kommerziell zusammengecastet wird und du guckst natürlich ganz anders drauf, was passt hier eigentlich wie zusammen. Gibt's auch irgendwas, wo du sagen würdest, das passt hier überhaupt nicht rein oder musst du auch schon was abgelehnt werden?
Ja, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Erstmal den, nochmal angeknüpft an deine Aussage. Ich glaube, so eine Shopping Mall, so als Beispiel jetzt, da steht halt nicht der Mensch im Fokus oder nicht so, wie er eigentlich sein sollte.
Nur der Kunde.
Genau, nur der Kunde. Und das ist auch das Menschenbild. So, ich bin zur Wirtschaftsberatung gekommen oder definiere das auch so, dass ich eben gucken will, was man im Studium gelernt hat, Kapitalismus, so das Menschenbild, Konsument, Opfer des Marktes, so, ne? Da habe ich immer gedacht, so, oh Gott, was ist hier eigentlich los, so, ne? Wie wertlos der Mensch angesehen wird, einfach nur so als Bezahlopfer, so. Und dann darüber, über diesen Frust, dass man halt nur dieses System lernt, bin ich an die österreichische Schule gekommen und da wird der Mensch als Unternehmer, als Gestalter seines eigenen Lebens angesehen und davon war ich so fasziniert und das ist halt für mich auch so ein Kreativzentrum. Wir halten natürlich dann auch mal viel hinterm Berg so, ne, weil wir sagen, ey, wir müssen erstmal einen Markt irgendwie austesten, gibt's den überhaupt, können wir bestehen, aber wenn man überlegt, wie viele von diesen Kreativzentren mittlerweile dazukommen, ob das jetzt meine sind, wo ich tätig bin oder ob das, ne, bei euch auch da in die Richtung Wir bauen Zukunft oder die ganzen Zukunftsorte oder Gästehaus Teupitz, wo ich letzte Woche in Richtung Berlin war oder bis runter nach Bonn, Gut Melb. Also da könnt ihr jetzt eine ganze Liste aufzählen, die sich alle mit diesen Themen beschäftigen, ne, um den Menschen eben Orte zu geben, vor allen Dingen aber den Menschen zu zeigen, ey, ihr könnt euer Leben selber in die Hand nehmen, ihr seid Gestalter eures eigenen Lebens, hier lernt ihr die Kompetenzen dafür, hier lernt ihr das Netzwerk kennen, wo die Menschen damit schon unterwegs sind. Und jetzt, um eine Frage zu beantworten, gab es schon mal was wir ablehnen mussten? Meiner Meinung nach, ich habe bisher noch nicht wirklich was abgelehnt, weil für mich erstmal wichtig ist, dass die Menschen dahin kommen, völlig unabhängig davon, was sie eigentlich machen, sich damit einzubringen, auszutesten. Es ist dann eher so rum, dass die Menschen dann sagen, ah, das, was ich da jetzt mache, das passt hier nicht so rein. Entweder suche ich einen anderen Standort, weil die auch alle unterschiedlich sind von der Identität her oder was dann da reinpasst. Aber ich will ja gerade austesten, vielleicht auch mit Sachen, wo ich erstmal denke, hä, aber warum kommt denn jetzt hier eine Autowerkstatt hin? So, wie kann das denn reinpassen? Und dann lässt man das ein bisschen laufen und dann sieht man, ob das zusammenpasst und was auf einmal daraus entstehen kann. Von daher würde ich ja...
Reguliert sich selbst.
Genau. Und man muss dem Ganzen auch mal eine Chance geben. Natürlich gibt es ein paar Themen, wo man sich denkt, also wir müssen jetzt hier natürlich keine rechte... Werbeaktion machen oder das sind alles Sachen, ja, die sind selbstverständlich so, ne? Die werden ausgeklammert. Aber ansonsten sind wir da erstmal sehr offen. Bei uns steht der Mensch im Fokus. Jeder, der Bock darauf hat, sich mit einzubringen und diese Idee hat, aus sich ein Unternehmer zu machen, ne? Und nicht gleich eine Firma zu gründen. Also darum geht's nicht. Es geht darum, mit seinen knappen Ressourcen, mit seiner Zeit und mit seiner Gesundheit zu haushalten, weil da fängt es halt schon an, da werden wir Unternehmer unseres eigenen Lebens. Ne, mit den Ressourcen laufen wir jeden Tag los, wir wollen Brötchen haben, müssen da was tauschen, müssen wirtschaftlichen Mehrwert geben, damit wir was zurückbekommen. Ne, da ist ja eine Firmengründung irgendwann halt nur vielleicht der nächste Schritt. Aber erstmal muss man als Mensch ja klarkommen, man baut sein eigenes Unternehmen mit der Familie auf, ne, man braucht ein Auto, man braucht ein Haus. Das sind alles Sachen, die ja genau mit dem Wissen, mit diesen Fähigkeiten aufgebaut werden können. Und jeder, der da Bock drauf hat, der kann zu diesen Kreativzentren kommen, kann da seine Fähigkeiten ausbauen, kann zeigen, was er alles schon weiß oder was er kann und dann eben dieses Netzwerk kennenlernen. Und ich glaube, da werden wir immer mehr. Und das ist sehr schön zu beobachten.
Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Buch gelesen, The Startup of You. Da geht es auch eigentlich darum zu sagen, also jeder ist eigentlich so ähnlich wie so ein Startup. Das heißt, man probiert sich aus, so wie du das ja auch beschrieben hast. Man macht erstmal ein paar Dinge, um herauszufinden, was vielleicht auch nicht klappt. Man macht Fehler sozusagen und dann findet man bestenfalls genau das Ding, was halt funktioniert und das natürlich auch in der Vernetzung mit anderen. Was mich natürlich auch nochmal interessiert ist, also immer da, wo Vielfalt ist, ja, wo es bunt wird, da entsteht auch Reibung, ja, und da gibt's vielleicht auch mal Konflikte. Also ich denke da zum Beispiel an Warnemünde, das ist der Ort von Rostock, wo ich aufgewachsen bin, mittlerweile sehr, kaum noch Familien, ja, sehr extrem touristisch, das heißt, im Winter steht alles leer, die Ferienwohnungen, im Sommer ist es übertrieben voll und Altersdurchschnitt, keine Ahnung, 50, 60 plus, plus halt diese, die Touristen, die kommen und gehen. So, und in der Einstraße, in der meine Eltern nach wie vor wohnen, da zog dann mit einmal in das Gebäude, in dem vorhin ein Friseur war, zog dann ein Tattoo-Shop ein. Tattoo-Laden. Mit einmal zogen da die tätowierten Leute, kamen da an, Motorräder, also kulturell totaler Schock für die Straße und für das Viertel, weil mit einmal ganz andere Leute da waren. Und das beruhigte sich natürlich auch wieder, aber am Anfang war das schon zumindest für die Älteren, die das so nicht kannten und die da vielleicht auch Vorurteile hatten, komisch. Wie sind da so die Erfahrungen, die du auch gemacht hast oder was du vielleicht auch beobachtet hast? Gibt es da manchmal auch so Berührungsängste, die sich dann möglicherweise auch abbauen lassen? Oder flutscht das immer gleich?
Nee, natürlich nicht. Also es soll es auch gar nicht, gerade da, wo dann auch die Reibung entsteht. Da kommt ja dann noch neue Energie und neue Ideen. Also da würde mir auf jeden Fall auch was fehlen. Und diese Reibung oder diese Kontaktängste, die sind nach innen und nach außen. Also das ist manchmal, wenn es eine Community schon gibt, da kommen neue Leute dazu, wird man erstmal natürlich komisch angeschaut. Aber halt auch so von außen, wenn wir natürlich neue Orte aufbauen, ist das ja erstmal wie so ein UFO, was dann da reinkommt. Da sind die Ökos oder keine Ahnung. Das ist dann natürlich schon da. Und das ist auch ganz normal. Also die Menschen sind erstmal ein bisschen skeptisch, wenn da was Neues reinkommt. Und es kommt dann aber wirklich drauf an, wie ist der Community Manager, wie ist das Community Building vor Ort, wie werden die Leute mitgenommen, wird da nur seine eigene Suppe gekocht, werden da aber Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mit an Bord geholt, ne, das ist halt ganz wichtig, nicht nur seine Workshops zu machen, seine Formate zu machen in der Bubble, sondern halt auch mal einen Flohmarkt anzubieten, einen Weihnachtsmarkt anzubieten, auch wenn alles nur Veganer sind in dem Co-Living Space, trotzdem halt auch mal einen Bratwurststand mit aufzubauen, damit die Bürger hinkommen. Also es ist halt sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit und vor allen Dingen halt nochmal auf diese Wichtigkeit eines Community Managers, Community Managerin hinzuweisen. Ich glaube, ein richtig wichtiger Job, der da gerade entsteht, Dreh- und Angelpunkt dann für diese Kommunikation, um dann eben zu gucken, wie groß wird die Reibung, in welche Kanäle werden die gelenkt, ne? Und von daher auf jeden Fall entsteht da immer viel Reibung. Aber ich finde sehr positiv und wenn man die richtig managt, kann daraus richtig viel entstehen.
Da habe ich gleich zwei Gedanken. Der eine ist, wir waren, meine Frau und ich, im Oktober in Kopenhagen und da gibt's ja diesen Freistaat, nennen sie das ja Christiana, diese ja, kommunartige Siedlung von Alternativen, könnte man vielleicht sagen, die ja dort auch Dinge herstellen, teilweise verkaufen. Mittlerweile ist das ja auch ein richtiger Touristenspot geworden. Aber dieser Community-Gedanke schien da jedenfalls immer sehr im Vordergrund zu stehen. Und der ist ja eigentlich ja auch gar nicht so neu, ne? Wenn man sich jetzt mal erinnert, wie früher auch zusammengelebt und gearbeitet wurde, ja, in den Dörfern, wo dann der Schmied war und der andere hat dann halt die Brote gebacken und am Ende hat jeder für den anderen und mit den anderen gelebt. Und dann irgendwann kam halt die Industrialisierung und alle waren nur noch so die kleinen Rädchen im Getriebe. Und vielleicht gibt's jetzt so eine kleine ja Wiederentdeckung dessen, ne?
Davon bin ich super überzeugt und vor allen Dingen, wir erfinden da das Rad auch nicht neu, das darf man auch nicht vergessen, ob wir es jetzt Coworking, Co-Living oder sonst irgendwas nennen. Ich habe da ein schönes Beispiel, ich war mal für einen Vortrag im Allgäu und habe über Hoftransformation gesprochen. Als ich da hingefahren bin, saß ich ganz alleine in dem Bus mit dem Busfahrer und habe überall diese riesigen Häuser gesehen und dachte so, Gott, was sind das denn für große Gebäude, so. Ja, bei uns irgendwie im Süden oder so allgemein im Rest von Deutschland kenne ich eher so kleine Einfamilienhäuser, wo die Leute zu dritt, zu viert irgendwie drinnen wohnen. Dann sagt er, hä, aber hier wohnen einfach drei Generationen unter einem Dach. Ja, und die Großeltern machen das Essen, die Eltern gehen arbeiten, die Kinder können in die Schule gehen, ergänzen sich. Und ich dachte mir, ja, Mann, genau das ist es doch so, ne? Und dann kam eben Industrialisierung, Spezialisierung, jeder hat sich auf einen Bereich konzentriert. Man hat, glaube ich, verlernt, miteinander zu arbeiten, vor allen Dingen auch miteinander zu sprechen. War nur noch in diesen Abläufen drin, in diesem Tunnel. Und genau das wollen wir halt mit diesen Kreativzentren wieder aufbrechen. So, ne? Einfach, dass die Leute in den Austausch kommen. Hey, was machst du denn? Habe ich da vielleicht auch Lust zu? Können wir das irgendwie mal tauschen? Können wir mal irgendwie zusammen drauf gucken, weil wir vielleicht neue Ideen haben? Vielleicht ist auch gar nicht mehr so gut, dass einer eine Sache macht, sondern vielleicht müssen wir auch den ganzen Ablauf mal durchdenken. Ne? Also das beste Beispiel ist für mich immer die Autoindustrie. Da kann jeder seinen Ablauf, ist auch alles gut. Und es werden Autos produziert, ne? Und ganze Höfe stehen voll mit Autos, die kein Mensch mehr braucht. Also keiner macht sich Gedanken darum, ja, brauchen wir diese Autos noch? Dadurch, dass wir in einer Erwerbseinkommensgesellschaft leben, brauchen wir diese Jobs noch? Aber würde man mal das System überdenken, dann käme man ganz schnell drauf, eigentlich macht das halt wenig Sinn, diese ganzen Blechkisten zu produzieren. Ne? Also da auch wieder am System einfach mal ein bisschen zu arbeiten und drauf rumzudenken. Und dazu braucht es aber erstmal freie Kapazitäten. Und das war ja auch der Grund der ganzen Technologie. Wir wollten uns ja eigentlich von Arbeit freischaufeln. Und jetzt wird die ganze Zeit aber gesagt, oh, aber dann werden wir so viele Arbeitsplätze verlieren, deswegen geht das ja wieder nicht. Also es ist ja alles völlig absurd, was wir eigentlich gerade machen, wenn man sich das Wirtschaftssystem also anschaut.
Du ja, hast ja schon erzählt, du bist auch im Austausch mit vielen anderen, die sich auch mit Arbeit, neuer Arbeit beschäftigen, mit Coworking und Co. Und bist ja in ganz Deutschland unterwegs und hast da auch noch etwas in Planung. Vielleicht kannst du uns mal verraten, was es da für eine Idee gibt.
Ich glaube, du sprichst die Bustour an. genau, das war auch einfach mal eigentlich eine ganz fixe Idee. Also wenn man mich so ein bisschen kennt, weiß man ja, ich kann irgendwie keine Sachen so richtig normal machen. Nämlich basiert, oder da kommt eigentlich daher, dass ich Rem Ruska in der Schweiz besuchen wollte. Der hat da den Ort für Macherinnen mitgegründet. Ich sage immer so Platz, so ein ganzes Dorf als Coworking-Space umgebaut und ich war halt immer mega interessiert und wollte mir das mal anschauen, habe auch während Corona und so immer viel mit ihm gesprochen, eigentlich war noch nie live kennengelernt, habe gesagt, so jetzt reicht's, jetzt komme ich einfach mal runter und dann habe ich darüber ein bisschen erzählt und es wollten immer mehr Leute mit und ich dachte so, Gott, was soll ich machen, soll ich einen Reisebus mieten? Und vor einem halben Jahr tatsächlich habe ich Finn Peters kennengelernt, der übernimmt gerade von seinen Eltern das Reisebusunternehmen hier in der Nähe von Neumünster. Hier oben im Norden und der fand das Thema Coworking ganz gut und ist auch so im Bereich VR unterwegs, also dass halt zum Beispiel auch ältere Generationen so eine Bustour noch erleben können, halt mit einer VR-Brille zu Hause, da so ein bisschen die mit abholen zu können, also hatten sehr viel Überschneidung und haben uns dann hier noch mit Hanse Mondial in Hamburg zusammengetan und haben das immer dann weiter durchdacht, dieses ganze Thema, wirklich Kreativzentren in Europa mit dem nachhaltigsten Fahrzeug auf der Straße eben zu verbinden mit dem Bus. Und so ist dann die Idee vom Cowork-Bus entstanden. Da wollten wir dann in der ersten Runde von Kiel losfahren, da Leute einladen, 15 passen dann in den Bus, also 15 Experten aus verschiedenen Themen, Ernährung, Mobilität etc. wollten wir einladen und dann an 8 Tagen 8 verschiedene Städte anfahren. Um da dann vor Ort Podiumsdiskussionen, Vorträge zu organisieren und dann halt einmal so durch Deutschland ein bisschen zu fahren, um das Ganze so ein bisschen anzuwerben, aber dann im Nachhinein oder auf lange Frist diesen Bustour wirklich zu etablieren, um dann die Kreativzentren in Europa miteinander besser zu verbinden, Workation-Plätze anzubieten, ne, und einfach zu gucken, dass man halt hier vor Ort in Europa, im Dachraum halt auch richtig schön arbeiten kann an schönen Orten, Urlaub machen kann und da halt einfach die ganze Szene so ein bisschen besser miteinander zu vernetzen. Das war so die Idee dahinter, genau.
Und wann geht's los?
Ja, jetzt kommt die bisschen nervige Seite. Da braucht es trotzdem dann halt auch wieder Geld. Wir wollten jetzt eigentlich am 24. März los. Einer der bisschen größeren Investoren ist aber leider abgesprungen kurzfristig. Deswegen müssen wir das erstmal verschieben. Es gibt leider noch keinen neuen Termin.
Und dann nutzt doch hier die Gelegenheit.
Das wollte ich jetzt so ganz geschickt überleiten, genau. Also wer da draußen irgendwie Bock hat, es gibt mittlerweile eine Präsentation dazu, schreibt mich gerne an, dann kann ich die einmal rumschicken, aber auch bei YouTube
gibt's wir gerne verlinken.
Gibt's so einen Einminüter, der auch eine ganz witzige Geschichte, kommt von einer Weltreise wieder, schreibt mich an, hat von der Busfahrt gehört, ja, ich würde euch kostenlos begleiten, filme das Ganze, mach Social Media Content und der hat dann auch so einen kleinen Einminüter gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu erklären für eine Crowdfunding-Kampagne, die wir jetzt auch demnächst dann irgendwie starten wollen. Also schaut da gerne mal rein, sprecht mich an. Also da gibt's immer genug Möglichkeiten, wer Geld loswerden will, ob es jetzt bei der Bustour ist oder bei natürlich auch der Investition in diese Kreativzentren, in die Immobilien. Da bin ich immer super dankbar für weitere Kontakte, um halt noch mehr solche Orte oder solche Vernetzungsmöglichkeiten zu schaffen.
Ja, ja, cool. Packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Also wer mag, unterstützt den Heiko gerne und diese coole Initiative. Was hältst du eigentlich von den ganzen kommerziellen Coworking Spaces? Also man kann sie jetzt vielleicht auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber die verfolgen ja doch einen anderen Ansatz, ja. Es geht ja eher auch darum, die Immobilien da irgendwie zu vermieten. Nervt dich das denn am Ende so ein bisschen, dass das alles unter dem gleichen Label Coworking läuft, aber gar nicht mehr so viel mit Community unbedingt zu tun hat?
Also ich glaube, hier hören ja nicht so viele Leute zu, ne? Von daher können wir hier frei sprechen. Also ich nenne das dann immer den Unterschied zu denen und zu mir, ich mache Coworking mit Seele. Da mache ich dann immer eine kurze Pause, ist natürlich schon sehr provokant. Ich hatte jetzt letztes Mal auch das Vergnügen, in Berlin zu sein und ich habe wirklich für eine Stunde oder so habe ich einen Platz gesucht, um eine Takeout zu machen. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber die Stimmung da drin ist eine ganz andere und es ist halt wirklich einfach nur Stummvermietung so. Ich mache im Prinzip auch nichts anderes, ne? Diese Kreativzentren, Coworking Spaces, es ist im Prinzip Vermietung und Veranstaltungsmanagement. Aber die Community ist halt ganz wichtig und wenn da jemand kommt, der mal schnell einen Platz braucht oder sonst irgendwas, ist das selbstverständlich, dass er sich hinsetzen kann, wo er will, weil es dringend ist, kostet vielleicht noch nicht mal was, das holen wir irgendwo anders wieder rein oder whatever. Es wird halt immer geguckt, wie man da eine Lösung findet. Und da kommst du halt rein und sagst, nein, aber du musst aber einen ganzen Tag mieten und ey, ich setze mich auch nur hier in die Lobby. Nee, hier in die Lobby, das geht nicht. Und es ist halt einfach ein ganz anderer Ansatz und die haben auch ihre Kunden, es ist alles okay. Es haben mich auch nach meinem kleinen Ausraster bei Instagram, wo ich in Berlin rumgelaufen bin und über ein oder zwei von denen geschimpft habe, keinen Platz gefunden. Und ich saß nachher jetzt kann ich für die nochmal Werbung machen, die haben mir echt den Arsch gerettet in Berlin. Es war Green Little Rabbit. Ein kleiner...
Ja, das ist bei mir um die Ecke. Da bin ich unterwegs. Friedrichstraße, oder?
Großartig. Ich komme rein, ja. Ich sage eine wichtige Takeo, ich will eigentlich nichts essen, nichts trinken. Sagt er, ist kein Problem. Hinten haben wir die Plätze, da sind Steckdosen, setz dich hin, bleib so lange sitzen, wie du möchtest. Und dann natürlich mega gefreut, dann habe ich danach doch noch was gegessen, habe ein bisschen was bei Instagram für die gemacht und so. Und das meine ich so, dieses Geben und Nehmen so. Und das habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist bei den Großen eher so dieses Nehmen. Die wollen halt die Corporates da haben. Die haben natürlich auch eine ganz andere Struktur, die haben eine ganz andere Kosten und so. Das wurde mir danach alles gesagt, ist alles schön und gut, das ist mir alles klar. Ne? Aber mir fehlt da so ein bisschen die Seele und es ist halt irgendwie was anderes so und von daher würde ich mich da von den Großen doch sehr abgrenzen und ich habe auch ganz andere Inhalte, da gibt's kein Handwerk, da keine Ahnung, das sind keine denkmalgeschützten Gebäude, also das ist glaube ich schon was grundlegend anderes, was ich mache.
Ich finde, wir reden ja in dieser New Work Diskussion viel über Flexibilität, ja, und damit verbunden auch über digitale Tools, die uns das dann ermöglichen, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten. Wird aber wenig über die Philosophie gesprochen, die dem eigentlich zugrunde liegt. Ja, von dem Philosophen Fridtjof Bergmann, der ja irgendwann auch mal gesagt hat, es wäre eigentlich schön, wenn wir nicht nur höher, schneller, weiter gehen wollen, sondern wenn wir mal uns überlegen wollen, wie wir arbeiten wollen und wie wir leben wollen, ja. Und wie wir zusammen als Gesellschaft funktionieren wollen. Und ich finde es ganz schön, dass ihr und dass du auch genau in diese Richtung denkst und diskutierst. Also wie können wir als Gesellschaft eigentlich andere Formen finden, zusammenzukommen? Und das sieht man ja auch ehrlicherweise bei uns in den neuen Bundesländern. Da, wo der Austausch mit anderen Kulturen, mit anderen Perspektiven fehlt, da kommt das eben immer ganz schnell auch zu Problemen. Ja, weil dieser Austausch bringt ja erst das Verständnis füreinander, auch der interkulturelle Austausch natürlich. Und wir haben natürlich in den neuen Bundesländern nur geringe Anteile von Menschen aus anderen Ländern. Und das hat dann natürlich auch sehr, sehr ungute Entwicklungen genommen. Von daher bin ich immer ein großer Fan von Diversität, sowohl in Unternehmen und in Organisationen als auch in Städten. Und ich finde es zum Beispiel auch ganz schlimm, das haben wir bei uns in Rostock, wenn wir so eine Segregation erleben. Das heißt, wenn wir also Viertel haben, wo wirklich alle nur unter sich sind und dann haben wir die Gutverdienenden, die wohnen dann im Bahnhofsviertel, das ist bei uns tatsächlich so. Dann haben wir die Neubaugebiete, die in der DDR-Zeit gebaut wurden, wo eben die Geringverdienenden mittlerweile sind. Das ist nicht gut und wir brauchen mehr Orte, wo die Leute zusammenkommen, sich austauschen, diskutieren. Und auch das ist ja am Ende Demokratie, was uns ausmacht, ne?
Voll. Und dafür sollen halt Kreativzentren, wie gesagt, ich spiele vielleicht immer noch mal so ein bisschen diese Wichtigkeit von solchen Zentren runter, weil wir gerade erst so in diesen Markt reinkommen und uns auch behaupten wollen. Aber gerade diese Spezialisierung, Separierung, die muss halt aufgebrochen werden. Es muss halt einfach verständlich sein, wir sind alles Menschen und nicht nur Deutsche oder Chinesen oder sonst was, wir sind alles Weltbürger. Ne? Und egal wie man aussieht, egal wie man redet, wir müssen zusammen an einen Tisch. Und da ist ja auch die Klimakrise vielleicht Fluch und Segen gleichzeitig. Wir haben die Chance, eine gemeinsame Vision wieder zu entwickeln, wo wir uns an einen Tisch setzen, wo wir eine gemeinsame Aufgabe haben. Und da ist es halt super wichtig, einfach sich mit so vielen unterschiedlichen Fachrichtungen, Generationen auszutauschen, wie es nur geht. Ne? Also ich mache das ja auch super gerne. Ich nicht nur mit Tech-Firmen oder sonst irgendwas, sondern mit meiner Freundin gemeinsam. Auch was ich mir immer gewünscht habe, dass man mit seiner Freundin zusammenarbeiten kann. Haben auch immer alle gesagt, oh Gott, mach das bloß nicht. Sei doch froh, wenn du auf die Arbeit gehen kannst und deine Ruhe hast. Aber da sind wir auch gemeint. Da sind wir richtig, richtig gut. Also von daher habe ich mir das immer gewünscht. Und es klappt halt auch großartig. Sie ist so im Bereich Marketing, Design unterwegs. Und ich sage immer, das, was ich quatsche, kann sie halt auch verständlich irgendwo abbilden, dass die Leute es halt auch verstehen. Also von daher ist es auch eine klasse Ergänzung und es klappt großartig. Und wir sind da zum Beispiel auch mit einem alten Landhaus dabei. Ne, die machen seit 40 Jahren Gastronomie und Hotel Garni beherbergen da wirklich seit Jahrzehnten Menschen. Und dieses Wissen, was da ist, um das mal zu kombinieren mit dem, was ich sonst mache, es ist so großartig, was man da alles lernen kann, welchen Blick man auf die Welt auf einmal bekommt, so. Ne? Und das nachher miteinander zu kombinieren, da liegt halt eben der Hund begraben oder unsere große Chance, so neue und alte Wirtschaft, neue und alte Generationen wieder an einen Tisch zu bringen und nicht zu sagen, ja, nee, die Alten, die machen das irgendwie zu langsam, ja, die Neuen, die machen das alles zu schnell.
Die Jungen wollen nicht mehr arbeiten und so, ne, dieses Fingerzeigen, ne?
Genau, und das muss endlich aufhören und deswegen machen wir auch gerne auch so eine Projekte, wo man erstmal denkt, hey, was hat das denn mit Coworking zu tun, ne, und ob wir das jetzt nachher, keine Ahnung, wie wir das alles nennen. Dafür müssen erst Namen entwickelt werden, ne, weil wir auch Sachen machen, Sachen miteinander kombinieren, wo wir vielleicht auch noch gar nicht wissen, was bei rauskommt. Aber da liegt doch auch die große Hoffnung oder das Spannende dran, dass man halt eben mal nicht weiß, was bei rauskommt. So, ne? Und das ist es doch auch, was ich meine mit Agieren unter Unsicherheit. Einfach mal machen, auf die Kompetenzen verlassen, aufs Netzwerk verlassen und dann einfach sich freuen, was hinten bei rauskommt.
Ja, super. Also es wäre eigentlich cool, wenn es da mal eine Doku drüber gäbe oder ist da schon mal was angedacht worden? Weil das muss man ja irgendwie auch mal visuell alles fassen können, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, mal vorbeizufahren. Aber gab es da schon mal Interesse auch von Medien vielleicht, das mal irgendwie vorzustellen?
Da sprichst du ja gerade was an. Also wir haben jetzt zum Beispiel Freitag, Samstag haben wir das NDR bei uns auf dem Alsenhof, die sich halt genau für so eine neue Lebensform, Arbeitsform natürlich interessieren. Da gibt's aber auch, glaube ich, schon andere Dokus, kleinere Dokus, Berichte drüber. Aber das finde ich halt mal super spannend. Einfach mal durch Deutschland, durch den Dachraum zu gucken, welche Projekte gibt es da gerade. Ne, das war auch so ein bisschen der Sinn hinter dieser Bustour, diese halt noch mehr miteinander zu vernetzen. Einfach, dass man auch voneinander weiß. Ich habe letztens Steiermark war das, mit dem Projekt Emma Wanderer telefoniert, was die da machen. Also es gibt so viel, was da passiert. Wenn man sich dahin einfach mal austauscht, wenn man voneinander weiß, würde das so viel Synergiekräfte hervorrufen. Also von daher, alle, die uns jetzt hören, ob Fernseh, Radio, keine Ahnung, es gibt, glaube ich, richtig viele von diesen Orten, die da super interessiert wären, das zu präsentieren, zu zeigen, die Idee dahinter zu erzählen und dann noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Herzlich willkommen.
Und das auch nochmal von mir als letzter Gedanke dazu. Ich finde das auch schön, dass es hier eben auch bei euch gar nicht um die Digitalisierung geht, weil über die wird ja hoch und runter gesprochen, als ob New Work quasi so das Abfallprodukt von Digitalisierung ist. So, jetzt haben wir neue Möglichkeiten zu arbeiten, dann machen wir das mal. Und jetzt kann jeder sich besser denn je verwirklichen und arbeiten, wo er will. Aber dass man eigentlich mal darüber nachdenkt, wie man anders zusammenarbeiten kann in der Gesellschaft und wie man sich auch helfen kann, ja, wie man sich unterstützen kann. Und das auch mit neuen Tools gerne, auch mit digitalen Tools und mit neuen Methoden. Und warum nicht auch agil zusammenarbeiten und all diese Dinge nutzen, die entwickelt wurden. Aber darüber wird noch viel zu wenig gesprochen und wurde auch in diesem Podcast bisher zu wenig gesprochen, muss ich sagen.
Genau, und das meine ich aber damit, so, ne? Dieser Gedanke, aus den Menschen Unternehmer oder Gestalter ihres eigenen Lebens zu machen. Es geht halt darum, wieder den Menschen in den Fokus zu rücken. Weg von Konsument, weg von einfach nur funktionieren, sondern, das merkt man in unserer Generation auch, wir sind immer mehr unterwegs, wo ist eigentlich der Sinn im Leben? Lieber ein bisschen weniger Gehalt, dafür ein bisschen mehr Sinn. Ne? Und das wollen wir genau halt eben hervorbringen, um das eben wieder in den Fokus zu rücken. Und dann Digitalisierung, Tablets, whatever, alles, was man da eben an Technik braucht, das sind dann Werkzeuge, die wir natürlich brauchen. brauchen. Aber es sind ja nicht die Sachen, um die es nachher geht. Es darf nicht wieder so umgedreht werden wie jetzt in der Zeit. Wir funktionieren ja nur noch für die Wirtschaft. Die Wirtschaft wurde irgendwann mal erfunden, um uns zu dienen, als Werkzeug, um ein besseres Leben zu haben. Und irgendwie dienen wir jetzt der Wirtschaft oder dem Geld. Also es hat sich ja völlig auf den Kopf gestellt. Und es wird ja höchste Zeit, dass man da vielleicht mal wieder drüber nachdenkt, ob das so Sinn macht.
Ein prima Schlusswort, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute da diese Welt ein Stück weit gezeigt hast. Wir verlinken natürlich alles, was du uns da noch rüberschmeißt. Gibt es bestimmt nochmal eine Website, LinkedIn sowieso.
Ja, sehr gerne.
Wo glaubst du, bist du, wenn wir uns, sagen wir mal, in 5 Jahren unterhalten?
Oha. Ich hoffe, ich bin ein bisschen mehr unterwegs, ich kann ein bisschen mehr reisen. Ich würde gerne halt eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa weitere so eine Standorte aufbauen. Würde selber für mich halt eben auch gerne gucken, dass ich ein bisschen mehr remote unterwegs sein kann. Also das, was ich den Leuten halt so an den Standorten erkläre, wie man leben, lernen, arbeiten kann, da würde ich jetzt so ein bisschen mehr den Fokus wieder auf mich richten und einfach ein bisschen gesünderen Lebensablauf zu haben. Aber trotzdem weiter diese Menschen zu unterstützen, die diese Standorte aufbauen wollen und ein bisschen die Arbeitswelt mit verändert zu haben.
Eigentlich müssten das ja auch die Kommunen machen, ne? Eigentlich wäre das ja auch Aufgabe der Bundesländer, diese Zentren aufzubauen und aber dazu muss man halt interdisziplinär denken und arbeiten. Das ist eben nicht nur das Amt für Digitalisierung, sondern das ist eben auch das Amt für Soziales und die müssten halt zusammen und dann solche Zukunftszentren eigentlich bauen. Gibt es sowas nicht auch schon?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch der Hauptpunkt meiner Arbeit. So, ich versuche halt in diesem Bereich Immobilien, Quartiers und Projektentwicklung unterwegs zu sein. Mit dem Fokus immer Gesellschaft, Politik und Wirtschaft an einen Tisch zu bringen. Ne? Und da gibt es auch ganz viele tolle Projekte, zum Beispiel vom Anscha Campus. Da machen wir gerade das Tiny Rathaus, wo wir gucken, dass wir zwischen Gesellschaft und Verwaltung halt eine Brücke schlagen. Ne? Und so eine Projekte, genau die braucht es, um das, was du sagst, Kommunen, Verwaltung, Politik mit an Bord zu holen. Und das haben wir in Schleswig-Holstein auch super hinbekommen. Also die Kreativzentren, die wir in Kiel haben, die werden ja von
dafür
der Stadt.
Dafür habt ihr ja auch einen neuen Wirtschaftsminister bekommen, den wir euch aus Rostock rübergeschoben haben. Schönen Grüße an Klaus Rohrmatzen.
Genau, war ja auch schon hier im Podcast. Das hat vorher schon geklappt. Also die Unterstützung der Kreativwirtschaft und die Gründung auch des Dezernats Kreative Stadt, wo die Kreativwirtschaft unterstützt wird, wo es dann für die Kreativzentren investive Förderung gibt, institutionelle Förderung gibt. Und dieses als Vorbild anderen Bundesländern zu zeigen, da sind wir, glaube ich, in Schleswig-Holstein echt gut weit vorne und auch tolle Entwicklungen. Also man muss auch immer gucken, was da schon alles passiert und das dann halt wirklich weitertragen und voneinander lernen. Kooperation, da geht es ja im Coworking drum.
Ja, perfekt. Viel Erfolg damit weiterhin, Heiko, und viel Gesundheit wünsche ich dir.
Gabriel, danke. Schön, dass ich da sein durfte und dir noch eine schöne Restwoche.
Danke dir auch und alle anderen, checkt das mal aus. Bis bald. Ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Alle Links packe ich euch in die Shownotes dieser Folge. Das seht ihr ganz einfach hier bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das hört. Seht ihr in der Beschreibung die Shownotes und dort gibt es dann also auch den Link zum LinkedIn-Profil von Heiko, zu seiner Webseite vom Anscha Campus und wenn ihr mögt, auch zu mir, vernetzt euch auch gerne mit mir über LinkedIn oder kommt auf meinen Blog gabrielrath.com. Dort schreibe ich auch über New Work und vernetzte Zusammenarbeit und auch ein Stück weit über mein Leben als Vater von 3 Mädels und die Frage, wie man das auch mit der Arbeit vereinbaren kann. Ich halte darüber auch Vorträge, bin als Speaker unterwegs, berichte aus den wichtigsten Learnings aus über 150 Folgen des New Work Chat Podcasts. Wenn ihr mögt, dann kontaktiert mich dort auch sehr gerne. Ich war ja kürzlich gerade auf der Zukunft Personalmesse in Hamburg, habe dazu auch was geschrieben. Das findet ihr auch auf meinem Blog. Also Speaker-Anfragen gerne über meine Webseite. Dort kommt ihr dann auf die Seite von Minds and Matches. Das ist meine Agentur und dort findet ihr auch noch weitere spannende SpeakerInnen. Und noch ein Thema in eigener Sache. Ich suche einen Partner, eine Partnerin für diesen Podcast, um wirklich noch mehr auch stemmen zu können. Ich möchte gerne auch ein bisschen mehr unterwegs sein und Leute vor Ort interviewen und auch hier und da noch ein bisschen Technik dazu kaufen. Man ist ja nie am Ende. Und kommt also auf mich zu, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet. Das kann auf verschiedene Art und Weise funktionieren, dass ihr einfach diesen Podcast präsentiert, dass ihr natürlich auch gerne in den Podcast als Gast kommt. Wir können da über alles Mögliche reden. Es muss natürlich passen rund um das Thema New Work und natürlich auch zu diesem speziellen Format. Wenn es euch interessiert, dann meldet euch gerne. Das würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute. Bleibt gesund und bleibt connected.